Folge 131, liebe Patreons und vor allem liebe Advantage-Hörerinnen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Zu mir geschaltet in der Leitung an der Tennis Base in Oberhaching ist Michael Pohlmann. Guten Morgen.
Guten Morgen, Yannick.
Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Wir haben ja schon viele Jahre auch ein sehr gutes Arbeitsverhältnis. Trotzdem ist das, glaube ich, immer das Wichtigste, dass es nicht selbstverständlich ist, dass du dir Zeit nimmst für diesen Podcast. Ihr als Tennis-Freaks, ihr kennt Michael Pohlmann natürlich trotzdem noch ganz kurz, seit 2015 Kapitän der deutschen Tennisnationalmannschaft bzw. des deutschen Davis Cup Teams und der Nachfolger schon seit einigen Jahren von Boris Becker als Head of Men's Tennis im deutschen Tennisbund und damit der oder zumindest einer der wichtigsten Männer im deutschen Herrentennis. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Heute Morgen, wir sind knapp 2 Wochen vor den Davis Cup Finals in Malaga und ich fand es mal angebracht, vielleicht eine kleine Vorschau zu machen. Es ist ja viel, viel los und auch ein besonderes Event, auch durch den Nadal-Rücktritt, der da stattfinden wird, aber natürlich auch in erster Linie, weil das deutsche Davis Cup-Team sich wieder qualifiziert hat und es nicht selbstverständlich war, unter den Umständen dieses Jahr das auch zu schaffen. Du, man kann schon sagen, dass du es immer wieder Jahr für Jahr schaffst, eigentlich die Ziele zu erreichen, egal in welchen Umständen. Deswegen sollte man das, glaube ich, auch mal herausarbeiten. In Deutschland wird das ja auch so vorausgesetzt, ja, Davis Cup Finals sind Pflicht, aber ich persönlich, meine journalistische Meinung ist, das war dieses Jahr alles andere als ein Selbstläufer. Siehst du das ähnlich?
Ja, dieses Jahr war, also wie du es gesagt hast, ein ereignisreiches Jahr, auch im Davis Cup. Also ich glaube, wenn man schon mit der ersten Partie in Ungarn anfängt, da hat Sascha Zverev leider kurzfristig absagen müssen. Dann haben wir in einer Nacht- und Nebelaktion noch Maxi Matera einfliegen lassen, der wirklich eigentlich einen Tag vor Spielbeginn erst angekommen ist als fünfter Mann. Da haben Dominik Köpfer und Jan-Lennard Struff sehr, sehr gut performt. Klar, das Doppel lasse ich immer ein bisschen raus. Die haben natürlich auch den wichtigen Punkt geholt. Insofern war das schon eine erste Partie, die es in sich hatte für uns. Wir haben dann am Ende 3-1 zwar gewonnen, das letzte Einzel wurde nicht mehr ausgetragen, beziehungsweise doch, Kevin Kravitz hat da sogar seinen Einzeleinsatz bekommen. Also insofern hatten wir das 3-2 dann gewonnen. War schon eine erste Partie, die es in sich hatte. Und dann die Zwischenrunde in China jetzt, wo der Aufwand einfach für jedes Land, für uns natürlich auch, beachtlich war und es nicht so leicht war, wirklich 5 Spieler hinzubekommen, sage ich jetzt mal, das war schon eine Aufgabe. Es war nicht nur, wie gesagt, also das sage ich auch immer wieder, nicht nur für uns Deutsche, sondern es waren auch die Amerikaner vor allen Dingen, die da Probleme hatten, auch ihre Leute zu akquirieren, die nach den US Open dahin geflogen sind. Wir hatten jetzt mit dem Doppel, die ins Finale gekommen sind, Leute oder Kevin und Tim, die wirklich einen Tag vor unserem ersten Spiel da angekommen sind und dadurch dann mit extremem Jetlag zu kämpfen hatten und auch die Vorbereitung nicht optimal war. Also
wir hatten in einer Folge zu der Zeit mit Daniel Massur, den ich an der Stelle grüße, macht sich die Woche auf nach Kanada, hatten wir auch über die Flugzeiten geredet von Kravitz. Da kursierte, beziehungsweise es gab wohl nur einen verfügbaren Flug, den hatten auch die Kollegen von Chip & Charge auf Twitter gepostet. Ich weiß nicht, ob vielleicht kannst du es mal verifizieren, ob das wirklich der Flug war, der ging irgendwie, ich habe es jetzt nicht mehr vorliegen, damals hatte ich vorliegen, aber das war unmenschlich und sehr kurzfristig. Wie kurzfristig sind sie denn angekommen und wie war denn der Flug?
Also es gab, das war das einzig Gute, es gab direkt Verbindungen von New York nach Hongkong. Hongkong war direkt, also Hongkong war 1,5 Stunden mit dem Auto entfernt von Shuhai und sie haben dann diese eine Direktverbindung genommen, die am Tag nach dem Finale dann gegangen ist, sind sie losgeflogen und sind dann in der Nacht vor unserem ersten Spiel angekommen. Also das war eigentlich nicht machbar. So würde man sich nie auf ein Turnier vorbereiten und so würde man auch in normalen Umständen Leute nie spielen lassen, weil es waren im Endeffekt auch noch, glaube ich, 12 Stunden Zeitunterschied. Die Flugdauer war irgendwie was mit 16 bis 18 Stunden, meine ich. Und sie waren alles andere als fit. Jetzt war das Gute natürlich, dass wir da an dem Tag zum Glück 2-0 hatten nach den Einzeln und wir sie dann ohne Probleme auch spielen lassen konnten, einfach um sich dran zu gewöhnen, um schnelleren Rhythmus zu kriegen. Also das hat dann alles gut funktioniert. Man muss hier nochmal auch klar die beiden oder alle drei Einzelspieler hervorheben mit Maxi Matera, Yannick Hanfmann und Henry Squire, die ihre Aufgabe unglaublich gelöst haben, auch in der Vorbereitung schon. Ist auch nicht normal, dass man dann nur zu dritt ist. Da muss man das gesamte Team auch noch, das Betreuerteam hervorheben, die jetzt seit 10 Jahren so zusammenarbeiten und das natürlich dann auch hilft, wenn man sich so gut kennt und so vertraut miteinander ist, dass das alles so geklappt hat und dass wir jetzt in Malaga spielen dürfen, ist für uns erstmal ein großer Erfolg. Du hast es richtig gesagt, das ist nicht selbstverständlich. Und jetzt haben wir eigentlich richtig große Lust, auch in Malaga an der Rafa Nadal Abschiedsshow teilzunehmen. Und wenn wir es uns aussuchen könnten, würden wir ihn gerne in den Ruhestand schicken. Aber da sind wir noch ziemlich weit von entfernt. Wir müssen erstmal gegen Kanada spielen und und dann alles andere schauen wir mal.
Genau, wir ordnen das alles mal ein bisschen. Du hast ja jetzt schon sehr gut zusammengefasst. Zumindest habt ihr kostenlose Eintrittskarten und bei den Ticketpreisen, die, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, die brutal in die Höhe auch für den einen oder anderen in die Höhe geschossen sind seit der Bekanntgabe. Aber ihr habt natürlich sportliche Ziele. Wir ordnen das alles mal ein bisschen. Das, was du ja auch, wir haben schon öfter natürlich über das Davis-Cup-Team gesprochen, das, was du natürlich sagst, langjähriges Team, man kennt sich, man kennt die Abläufe. Für den einen oder anderen klingt das vielleicht nach Floskeln. Ich habe ja das Privileg, dass ich euch ab und zu, wenn die Auswärtsspiele nicht ganz so weit sind, auch begleiten darf für verschiedene Medien. Und ich stimme ja auch mal kritische Töne an, wenn es angebracht ist, aber bei dem Punkt kann man halt wirklich sagen, dass das halt wirklich stimmt. Ich war ja in Tata Banja und das ist halt wirklich so eine Gemeinschaft. Ihr kennt euch seit Jahren, ihr seid Freunde größtenteils und das sieht man halt auch im Betreuerteam. Deswegen, hat mich trotzdem überrascht, weil ich Maxi Matera und Yannick Hanfmann da unter den Umständen in China nicht die Leistung zugetraut habe, die sie dann doch gebracht haben. Wie schafft man das unter den Umständen, Spieler dieser Kategorie, ich meine, das sind ja absolute Vollprofis, aber trotzdem, wie schafft man die in diesen Umständen an das Leistungsoptimum zu bekommen? Weil da waren sie ja und einige Gegner nicht. Was auch nicht verwerflich unter den Umständen. Das ist ja alles andere als leicht.
Ja, das ist eine gute Frage, die jetzt auch nicht so leicht zu beantworten ist. Ich glaube, dass eines der wichtigsten Sachen oder die ich immer auch vorlebe und auch so einfordere von allen ist, erstmal müssen wir als Betreuer es schaffen, dass die Spieler sich wohlfühlen. So, ich meine, das ist ja auch irgendwo so eine Floskel, aber ich glaube, das ist schon auch wichtig, weil die Spieler, die dann für Deutschland an den Start gehen, haben einen gewissen Druck. Es ist halt was anderes, wenn du alleine auf den Platz gehst, für dich alleine spielst und alleine für dich verantwortlich bist oder wenn du für eine Mannschaft spielst. So. Und dieses Gefühl musst du den Spielern vermitteln, dass, wenn sie auf den Platz gehen, wir alle hinter ihnen stehen und auch in guten und in schlechten Zeiten zu ihnen stehen. So, also auch, sie können auch schlecht spielen und es wird nichts passieren, sondern wir sind im Endeffekt da, um ihnen zu helfen, um ihnen immer wieder in diese Gefühlslage zu bringen, dass sie ihre beste Leistung auf den Platz bringen können. Das gelingt manchmal, gelingt auch nicht immer. In China war es so, dass ich das Gefühl hatte, dass sowohl Yannick als auch Maxi sehr, sehr gute Leistungen, wenn du das jetzt vergleichst mit allen Leistungen übers Jahr gesehen, im Vergleich sehr gute Leistungen gebracht haben. So, ne? Also ich glaube, vor allen Dingen Maxi fand ich in den ersten zwei Partien extrem stabil, extrem gut. Und war für uns als Mannschaft dann natürlich unglaublich wichtig, weil er immer die Partien eröffnet hat und Yannick dann noch diesen 1-0 Vorsprung mitgegeben hat, was natürlich dann auch nochmal ein Unterschied ist. Gehst du mit 1-0 auf den Platz oder mit 0-1 und hast diesen Druck dann noch zusätzlich gewinnen zu müssen, um überhaupt die Partie noch offen zu halten. So, und Und die Kombination, die versuchen wir, beziehungsweise das ist dann, wo dann das eine Rädchen ins andere greift, glaube ich, dadurch, dass wir, so wie du es gesagt hast, wir auch außerhalb des Platzes alle eigentlich befreundet sind und uns so gut verstehen, dass wir auch unsere Aufgaben kennen. Ich glaube, dass es manchmal natürlich auch Probleme gerade in großen Teams gibt, wo nicht jeder seine Aufgabe kennt und die auch nicht lebt und dafür einsteht und auch gerade steht. Und ich glaube, das ist so der Vorteil, den wir jetzt uns erarbeitet haben auch. Das war auch nicht immer so, das muss man auch sagen. Ne? Man muss sich ja da auch, man wächst ja auch da rein. Und jetzt ist es so, dass wir wirklich, wenn wir irgendwo unterwegs sind, dass ich auch das Gefühl habe, dass die Spieler gerne erstmal mit uns fahren, gerne zu uns stoßen und man hat nicht mehr diese Kennenlernphase jetzt, sondern man weiß sofort, wie die Woche abläuft, man weiß sofort, wer für was zuständig ist und was man von wem im Endeffekt für Leistungen verlangen kann. Und klar, da gibt es immer mal wieder auch Neulinge, jetzt wie jetzt Henry Squire, aber wenn es dann immer nur einer ist, sind die Spieler auch diejenigen, die sie auch mit einleben. Und das ist ein großes Kompliment von meiner Seite auch an alle Spieler. Ich finde, dass wir da eine Gruppe haben, die außergewöhnlich ist. Es macht unglaublich viel Spaß, mit ihnen zu arbeiten. Sie gehen unglaublich respektvoll miteinander um. Sie sind eine Gemeinschaft. Sie sind teilweise auch als Konkurrenten auf der Tour, aber eigentlich auch miteinander befreundet. Und ich glaube, dieses Konstrukt, wie es gerade herrscht, ist mit Sicherheit auch einer der Garanten dafür, dass wir, sag ich mal, über die letzten Jahre immer einigermaßen erfolgreich gespielt haben.
Sehr gut. Liebe Hörerinnen, wir sind jetzt ja quasi voll eingestiegen, direkt Volley, nur für euch als Hintergrund. Wir reden natürlich jetzt über die Davis Cup Finals. Wir wollen noch ein bisschen über deutsche Talente sprechen. Michael ist an der Base, an einem ganz normalen Arbeitstag, hat sich Zeit genommen. Wer mehr erfahren möchte über Michael Kohmann. Er war zu Gast in Folge 7 2020, als er das zweite gestartet hat. Da haben wir über seine komplette Karriere gesprochen und in Folge 69 war er nochmal zu Gast. Da ging es auch um den Davis Cup nach einer brisanten und stimmungsreichen Partie in Brasilien. Das nur für euch als Hintergrund. Es ist auch nicht immer so leicht, also es gibt natürlich trotzdem ja auch schwierige Situationen, trotz, wie du sagst, die sind ja Konkurrenten oder trotz Freundschaften und allem drum und dran oder kurzfristige Absagen vor allem, die kommuniziert werden müssen. Ne? In Tatabania habt ihr auch länger gehofft, dass, oder ihr versucht euch ja trotz offen zu lassen, dass Spieler noch kommen können, wie Alexander Zverev, das dann auch alles immer so zu kommunizieren und dann aber auch das Commitment zu haben, dass Maxim Matera dann kurzfristig kommt, da bist du als Kommunikator wahrscheinlich auch sehr gefragt, ne?
Genau, also das ist, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich die Hauptaufgabe so im Vorfeld, ne, dass allen Spielern immer auch vernünftig mitzuteilen beziehungsweise auch zu erklären, auch dafür gerade zu stehen. Ist ja auch immer so, dass man das im Vorfeld ja auch nicht weiß, ob jede Entscheidung immer richtig ist. Genauso jetzt im Vorfeld vor den Finals habe ich jetzt zum Beispiel auch einen Daniel Altmaier nominiert, der jetzt noch gar nicht gespielt hat dieses Jahr. Und ein Maxim Matera, der sowohl in Tatabania als auch in China dabei war, nicht nominiert. So, das sind natürlich auch nicht immer die schönsten Entscheidungen, die man treffen muss. Und vor allen Dingen das dann auch zu kommunizieren, ist auch nicht immer so angenehm. Aber gut, das gehört dann leider auch zu dem Job. Man kann sich nicht immer nur die Rosinen rauspicken, sondern muss dann auch zu seinen Entscheidungen stehen, ne? Und das dann auch versuchen, so gut es geht, zu begründen. Und das gehört halt auch alles dazu. Und ich glaube, dass wir das auch einigermaßen gut hingekriegt haben. Ne? So, du hast es schon erwähnt. Ich habe jetzt eigentlich in den letzten Jahren immer nur 4 Leute erstmal nominiert, um einen Platz dann immer nochmal freizuhalten, um eventuell natürlich Sascha noch eine Chance zu geben, auch teilzunehmen oder auch einen kurzfristig zu nominieren, der gute Leistung gebracht hat oder sich in den Vordergrund gespielt hat. So und dass das auch immer so akzeptiert wird von den Spielern, ist, wie gesagt, echt ein Riesenplus der Gruppe. Das ist sehr, sehr positiv. Das versteht auch jeder und jeder will irgendwo ja auch diese Chance haben, auch immer wieder auf diesen Zug aufzuspringen. Und insofern, ist dieses Jahr wirklich ein spezielles, weil wir dieses Jahr extrem viele verschiedene Spiele eingesetzt haben und es auch immer wieder zeigt, dass der Davis Cup sich über ein Jahr schon immer auch dahin entwickelt hat, dass man eine große Gruppe braucht. Also man braucht eine große Gruppe an Spielern, die Bock haben zu spielen und die dann auch wirklich die Qualität haben, die Mannschaft dann immer wieder eine Runde weiterzubringen.
Es war natürlich eine aufbauende Frage und du hast es jetzt schon beantwortet. Ich fasse es mal kurz zusammen. Jan-Lennard Struff, Janik Kampmann, Kevin Graves und Tim Pütz sind für Malaga zuerst nominiert gewesen und du hast dann Daniel Altmaier als fünften Mann nachnominiert, nachdem klar war, dass Alexander Zverev nicht zur Verfügung steht. Die kam ja in den Pressemitteilungen, die ich auch geteilt habe, heraus, dass die Saison zu lang ist, nach dem körperlichen Problem auch. Zwei Fragen dazu. Du hast es ja schon angekratzt. Wie sehen die Gespräche aus? Ich kann mir vorstellen, dass Maxi Matre natürlich sehr enttäuscht war. Ich meine, gerade wir haben über die Leistung gesprochen. Daniel Altmaier war dieses Jahr noch gar nicht nominiert. Spielt natürlich das bessere Einzeljahr auf der Tour, ist klar, steht höher, etc. Da kann man das so verifizieren und nachvollziehen. Aber was waren deine Gedanken und wie ist das abgelaufen? Wie waren die Reaktionen auch?
Ja, also man muss dazu sagen, jetzt im nach China waren sowohl Daniel Altmaier als auch Dominik Köpfer und auch Maxi Matera für Trainingswochen hier in Oberhaching und haben hier dann nochmal den Bundesstützpunkt in Oberhaching genutzt und sich für einige Turniere vorzubereiten. Daniel Altmaier hat vor Antwerpen hier trainiert, Dominik Köpfer auch. Maxi Matera war jetzt vor dem Challenger in Bratislava hier und hat mit Justin Engel trainiert und auch Max Rehberg. Und genau, also und am Ende der Woche, beziehungsweise ich hatte von vornherein allen Spielern kommuniziert, dass ich mich in der Wien-Woche, also sprich die Woche vor Paris, intern entscheiden werde, wen ich noch mitnehme, weil ich zum einen, wie gesagt, auch Sascha noch die Möglichkeit geben wollte, dass er vielleicht auch kurzfristig auf diesen Zug noch mit aufspringt, beziehungsweise auch ihm Zeit geben wollte, wie er sich körperlich oder auch gesundheitlich fühlt, wie auch schon verbreitet wurde, die Lungenentzündung entwickelt hat und wie er sich einfach fühlt und auch das nächste Jahr angeht. So, und dann, dadurch, dass er jetzt hier war, haben wir uns hier hingesetzt und habe ich ihm meine Gründe dann auch gesagt, dass er zweimal dabei war und auch seine Aufgabe super erledigt hat. Ich aber schon immer gesagt habe, dass ich glaube, dass wir für einen Davis Cup sehr viele Spieler brauchen und immer auch, es gibt ja auch Situationen oder beziehungsweise Jahresabschnitte und auch Formen, die man nicht über das ganze Jahr immer konservieren kann, sondern es gibt auch Leute, die dann vielleicht mal einen Peak haben am Ende des Jahres oder am Anfang des Jahres und ich insofern eine große Gruppe brauche und ich für mich jetzt das Gefühl hatte, dass der Daniel in den letzten Wochen eine gute Form hatte. Ich fand ihn in Basel, wo er sich qualifiziert hat und dann gegen Arthur Fies auch gespielt hat, das Match habe ich dann auch live gesehen, fand ich ihn sehr, sehr gut. Ich fand ihn in Antwerpen ganz gut. Ich finde, er hat also aufsteigende Form und ich glaube, dass er uns in Malaga jetzt vielleicht ein bisschen weiterhelfen kann. So, und bei Maxi, der in China das sensationell gemacht hat, leider danach die Ergebnisse nicht so mitgespielt haben und ich ihm jetzt für sich auch, also ich auch hoffe, dass er seine Rangliste einigermaßen jetzt noch nach oben spielen kann mit den Challengern. Jetzt hat er leider in Bratislava ja auch in der ersten Runde gegen Wawrinka gespielt und da verloren. Dadurch, dass ich hinter dir die Rückhand von Wawrinka sehe, habe ich das jetzt die ganze Zeit im Kopf. Und er spielt jetzt noch in Helsinki einen Challenger und genau, da hoffe ich, dass er da einen guten Abschluss bekommt, eine gute Vorbereitung, weil er hat mit Francisco Younis auch einen neuen Trainer, wo die Kommunikation super ist. Und ich glaube, dass Maxi viel besser spielt, als es seine aktuelle Ranglistenposition hergibt. Und ich ihm da natürlich auch alles Gute wünsche. Klar, Maxi war enttäuscht, kann ich auch, ist auch gut so, so soll es ja auch sein. Wäre schade oder auch schlimm, finde ich, wenn ich jemandem sage, er ist nicht dabei und er freut sich eigentlich. Also dann hätten wir einen schlechten Job gemacht, das habe ich ihm auch gesagt. Das muss auch, er muss auch sauer sein, es muss ihm wehtun, weil dann zeigt es mir auch, wie viel es ihm bedeutet, dass es genauso viel ihm bedeutet, wie es mir bedeutet, dieser Wettbewerb. Und genau, und er hat dann auch sofort signalisiert, egal was passiert, er steht immer bereit. Und das zeigt mir dann so, dass im Endeffekt die Gruppe genau so lebt, wie ich es mir vorstelle. Jeder will dabei sein und ist enttäuscht, wenn es nicht so ist. Aber man ist bereit, auch egal, was dann im nächsten Jahr wieder passiert.
Das ist ja auch ein wichtiges Signal, weil also es kann ja auch jederzeit was passieren. Ne? Wir wissen es ja, Jan-Lennard Struff ist nicht komplett verletzungsfrei. Muss man aus deutscher Sicht die Daumen drücken, dass das mit der Hüfte jetzt so bleibt. Deswegen ist es für dich ja auch wichtig, dass die Alternativen im Hintergrund sagen und das akzeptieren. Es sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Das eine ist die Liebe für Deutschland zu spielen und die Atmosphäre im Davis Cup. Zum anderen geht es natürlich bei der Endrunde auch um Preisgelder, die für Spieler auch in der Ranking-Position nicht unwichtig sind, was natürlich Liebe hin oder her natürlich auch wichtig ist für einen Tennisprofi. Ich nehme auch an, ich frage einfach mal, die Preisgelder von der Endrunde werden auch nur mit den Spielern aufgeteilt, die an der Endrunde teilnehmen, nicht an dem ganzen Pool, der dieses Jahr mitgespielt hat.
Also da, oder? Also generell richte ich meine Entscheidung nicht nach Preisgeldern oder sonstiges. Nee, ich glaube aber, also das kann ich dir sagen, ohne da ins Detail zu gehen, dass die Spieler eine sehr, sehr gute Regelung untereinander haben. Genauso wie gut sie sich verstehen, haben sie auch da, finde ich, eine sehr, sehr gute Regelung untereinander gefunden, dass das für jeden fair ist. So, ohne da jetzt weiter ins Detail zu gehen.
Alles gut. Details müssen wir auch gar nicht, aber ich versuche immer ein bisschen auch den Leuten das mitzugeben, weil da spielen ja nicht nur Top 30 Spieler mit, sondern auch Spieler natürlich, für die das Preisgeld schon auch eine Wert ist.
Absolut.
Das war, und es ist spät im Jahr natürlich und hat natürlich auch einen gewissen Einfluss auf die Planung. Da sind wir dann auch beim Thema Alexander Zverev. Der Termin wird sich ja jetzt erstmal nicht ändern. Was ich cool finde, ist, dass wieder eine zusätzliche Runde mit der Heim- und Auswärtsatmosphäre kommen wird. Weißt du ja aus unseren Gesprächen, da ich bin ja auch sozialisiert worden mit dem Davis Cup nach der Becker-Ära, nach der Becker-Stich-Ära, wo es nicht so erfolgreich war, aber ich habe diese Atmosphäre geliebt und meine ersten journalistischen Events waren Chris Dane und Valencia 2018, was von der Stimmung her die beiden Auswärtsspiele, wenn man so sozialisiert wird, es war im letzten Jahr, ich war traurig dann. Deswegen finde ich das gut. Aber der Termin am Ende des Jahres wird sich ja nicht ändern. Deswegen wird es bei den Leistungen von Alexander Zverev ja jedes Jahr diese Diskussion geben. Was mich interessieren würde, sofern du Auskunft geben kannst, mich haben viele HörerInnen und generell Tennisinteressierte gefragt, ja, Lungenentzündung, sollte er nicht lieber Pause machen? Mir liegen keinerlei medizinischen Infos vor. Alexander Zverev sagt ja auch ganz oft, oder nicht ganz oft, zum Beispiel bei der Knieverletzung zuvor hat er gesagt, ja, die Ärzte haben mir versichert, es kann nicht schlechter werden, ich kann weiterspielen. So ähnliche Worte hat er auch bei der Lungenentzündung gewählt. Man lernt ja, wenn man aufwächst, eigentlich mit Lungenentzündung oder mit schwerer Grippe, sollte man keinen Sport machen wegen Herzmuskelentzündung und was da alles passieren kann. Frage, ist er eigentlich nur mit seinem Team ärztlich beraten? Spielt da auch der DTB eine Rolle mit den DTB-Ärzten, sodass man sich da auch, dass man da kommuniziert? Seid ihr da im Bilde oder vertraut man da dem Spieler?
Nee, er ist da schon im Austausch auch immer mal mit unserem Davis Cup Arzt, ne, mit dem Tim Kiedernthaler, der ja auch die Operation mit am Fuß mitgemacht hat und auch dabei war, zusammen mit seinem Kollegen. Ich glaube, dass Tim Kiedernthaler da auch schon eine große Rolle mitspielt und auch immer wieder zu Rate gezogen wird. Insofern ist das schon was, wo wir mit einbezogen werden, aber es ist jetzt natürlich nicht so, es gibt ja auch Arztgeheimnisse und es ist jetzt nicht so, dass das dann groß diskutiert wird, sondern wenn Sascha da in der Art und Weise Rat braucht, dann holt er sich den natürlich über seine Kanäle. Und ein Kanal ist mit Sicherheit auch da der Dr. Tim Kiedernthaler, der bei uns im Team ist, weil er dem halt auch jetzt schon ja seit Jahren kennt und wie gesagt, gerade auch bei der Fuß-OP auch da mit an Bord war. Und insofern ist natürlich auch über die Jahre da ein Vertrauensverhältnis geschaffen worden, was er dann auch immer wieder anzapft und wenn es einfach nur um eine zweite Meinung oder eine dritte Meinung geht.
Was kannst du denn jetzt von der finalen Kommunikation preisgeben für die Öffentlichkeit? Wie telefoniert man da nochmal und fragt nach der Verfügbarkeit und dann wird über den Kalender gesprochen und über Australien und er sagt...
Ja, das genau, du, das, es war von vornherein ja ein voller Kalender und es war immer klar, dass das relativ schwierig wird, ne? Also ich meine, auch China direkt nach den US Open, das war einfach schwierig, so hat das ja auch in seinen Mitteilungen und in seinen Pressemitteilungen ja auch kommuniziert, genauso wie es jetzt ein volles Jahr war. Was habe ich gesehen? Er hat 85 Matches jetzt dieses Jahr schon gespielt und jetzt kommt Turin noch dazu. Es ist ein voller Kalender mit Olympia auch gewesen. Er hat auch trotz des vollen Kalenders ja auch einige Verletzungen oder Wehwehchen gehabt und das ein Körper oder ein Sportler dann auch irgendwo mal eine Zeit runterkommen muss. Das ist, glaube ich, auch klar. Ich glaube, er hat sich relativ früh für einen United Cup committed. So, das ist ja auch dann zu Beginn des Jahres. Der geht direkt nach Weihnachten los. Und so, das war eine Kombination von vielen Sachen, die dazu gekommen sind, dass er jetzt dieses Jahr leider absagen musste oder uns nicht zur Verfügung steht. Ich hoffe, dass im Hinblick auf die nächsten Jahre, weil du es ja gerade angesprochen hast, dass der Termin sich nicht ändert. Das ist richtig. Aber ich glaube, und hoffe auch drauf, dass er eventuell in den nächsten Jahren sein Jahr dann vielleicht frühzeitig anders plant. Ne? Der United Cup ist ja jetzt, glaube ich, nicht unbedingt immer eine Pflichtveranstaltung. Klar, ist eine super Vorbereitung für die Australian Open.
Lass mich da mal gerade reingehen. Ja. Was hältst du vom United Cup?
Du, es ist für die Spieler eine super Vorbereitung für die Australian Open. Das muss man einfach sagen. Du hast gesichert deine Matches. Du kriegst sogar Punkte dafür, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist, glaube ich, so eine Kombination. Du kriegst relativ viel Geld. Das Preisgeld ist sehr hoch. So und die Kombination aus Preisgeld, Punkte und Vorbereitung, eine Top-Vorbereitung, weil für das erste Highlight, und das ist auch ein Grand Slam, brauchst du deine Matches. Und die Kombination aus allen dreien ist mit Sicherheit sehr attraktiv für die Spieler. So, ob das jetzt der wichtigste Titel im Jahr ist, wenn du mich das fragst, sage ich dir nein. Ne? Weil so wie der Wettbewerb ist, ja, ist es, aber es ist für die Spieler ein super Aufgalopp für ein Jahr. Ne? Das definitiv.
Also ich höre so zwischen den Zeilen raus, dass es in den nächsten Jahren dann vielleicht mal notwendig wäre, wenn Alexander Zverev in Deutschland vielleicht mal den Davis Cup gewinnen will, bei dem Termin, dass er dann vielleicht den United Cup mal ein Jahr auslassen muss, weil das ist ja genau das Ding. Dadurch, dass es schon Ende Dezember anfängt und man früh nach Australien reisen muss, bleibt wenig Zeit für Urlaub und dann wieder Aufbau der Form und der Fitness, was ihm ja auch besonders wichtig ist. Ist das so die A-Option dann?
Ja, ich glaube, ansonsten wird es schwierig. Oder aber er verzichtet auf Urlaub. Oder er macht vorher schon mal Urlaub. Ne? Also das ist ja, du brauchst als Topspieler ja auch deine Zeit mal zu regenerieren. Das ist, du musst auch dann wieder einen Aufbau machen. Du musst ja auch dann wieder, du setzt ja irgendwo in der Vorbereitungsphase ja auch deine Schwerpunkte für das ganze Jahr. Ne? Und ich finde, man hat es jetzt wieder gesehen, er hat nach dem Finale ja in Paris direkt wieder trainiert. Ne? Ich glaube, dass er schon dabei ist, auch mit Jess Green, der ja wieder bei ihm im Team ist, Schwerpunkte zu setzen für 2025. Ich glaube, sein großes Ziel, oder das kommuniziert ja auch, ist ja ein Grand Slam zu gewinnen. Das ist ja auch außer Frage. Ich glaube oder bin mir sicher, dass er auch sehr, sehr gerne den Davis Cup gewinnen würde. In der jetzigen Konstellation, wenn er dabei ist, glaube ich, sind wir eines der Teams, die um den Titel immer mitspielen können. Ne? Weil wenn du einen Top-3-Spieler hast plus einen fitten, gesunden Jan-Lennard Struff, Dominik Köpfer, egal, Jannik Hanfmann, ich möchte jetzt da keinen auslassen, Daniel Altmaier, egal wie, plus ein super Doppel, hast du immer die Chance, gegen jedes Land der Welt zu gewinnen. Ne? Das heißt nicht, dass du es gewinnen musst, aber du zählst auf jeden Fall zu den 3-4 Nationen, die definitiv um den Titel mitspielen. So, und ich glaube, das wissen wir alle, also das wissen alle Spieler, das weiß er auch. Und jetzt müssen wir halt irgendwie mal zusehen, dass wir das alle zusammen hinkriegen, weil ich glaube, dass das für uns alle, für das gesamte Team natürlich super wäre, das mal zu gewinnen. Klar ist die Frage, hat der Davis Cup noch den Stellenwert, wie es früher einmal war? Ist schwer zu beurteilen. Ich glaube, dass es immer noch einen hohen Stellenwert hat. Ich glaube, die Beteiligung der Topspieler spricht da auch für sich, gerade in den letzten Jahren, ob es in der ersten oder zweiten Division war, auch ein Tsitsipas in der zweiten Division gespielt, ein Djokovic hat jetzt gerade die Abstiegsrunde gespielt. Ich glaube, es hat einen Stellenwert, es ist immer was Besonderes für sein Land zu spielen, ob es Olympische Spiele sind oder auch Davis Cup, es ist immer was Besonderes und was Außergewöhnliches. Und insofern werden wir jetzt dieses Jahr alles geben, nochmal das Bestmögliche rauszuholen. Und ja, und die Hoffnung ist immer da, dass wir in den nächsten Jahren da auch weiter uns hoffentlich für die Endrunde qualifizieren und dann vielleicht auch mal irgendwann diese Schüssel nochmal hochhalten können.
Ja. Du hast angesprochen, eventuell vielleicht auch vorher Urlaub machen. Ich hatte mit Lorenzo Musetti beim UTS in Frankfurt reden können. Der hat dann auch nochmal herausgearbeitet, wie schwierig es ist für die Kategorie nach den absoluten Top-Spielern, wenn die keine ATP-Finals spielen, dann die Spannung, also macht man dann Urlaub, hält man die Spannung hoch, ja. Wie viel trainiert man, weil danach die Offseason vielleicht schon losgeht. Für die Kategorie an Spielern sei das auch alles andere als einfach, dran Form zu halten, Fitness zu halten, vielleicht auch mal ein bisschen das Leben zu genießen, weil danach die Zeit nicht mehr ist.
Das absolut, und das ist ja auch, also Lorenzo Musetti, der ja jetzt, was ist er, Top 20, 16, 15 oder sowas, ne? Ja,
also Top 20 auf jeden Fall.
Ja, aber auch für Jan-Lennard Struff, Jannik Hanfmann, für Daniel Altmaier, die jetzt diese Woche noch was spielen, aber für die ist es halt auch nicht leicht, ne? Sie müssen eigentlich mal ein paar Tage den Schläger weghalten, wollen aber auch in Malaga Top-Leistungen bringen. Nach Malaga bist du schon Anfang Dezember. Also das ist der Kalender ist nicht optimal. Also das muss man sagen. Für alle Spieler ist der nicht optimal, ne? Und dieser späte Termin macht es halt wirklich sehr, sehr schwierig, einen Urlaub zu planen beziehungsweise eine vernünftige Vorbereitung zu fahren. So, da ist man immer im Zwiespalt und das wirklich perfekt hinzukriegen ist, glaube ich, unmöglich. Aber den Kalender, glaube ich, kriegen wir jetzt, also das werden wir für 2025 nee. Nicht mehr ändern können, sondern wir müssen uns mit dem abgeben, wie er dann ist.
Ja, über die Schwierigkeiten des Kalenders, da bräuchten wir. Da gibt es ja auch so viele Meinungen, ne? Spieler, die sagen, Kalender ist zu lang, die dann aber sämtliche Charity-Matches, beziehungsweise Charity sind ja nicht Show-Matches spielen und so weiter. Dann gibt es Spieler, die wirklich, wo man glaubwürdig denkt, die wollen wirklich was verändern und so weiter. Aber es gibt so viele Meinungen und Strömungen, dass das, glaube ich, die Probleme werden uns weiter begleiten. Deswegen bist du schon richtig, wenn du eher versuchst, da Lösungsansätze für euch zu finden, als der Kalender wird eher nicht. Da geht es um zu viel Geld, glaube ich. Als das. Man sieht es ja auch bei den Frauen, die spielen jetzt in Saudi-Arabien unter diskussionswürdigen Bedingungen, oder zumindest in einem die Bedingungen sind auch unter diskussionswürdigen, in einem diskussionswürdigen Land und müssen danach zu den Finals reisen. Das ist genau umgekehrt. Da war ja auch schon mal in einer anderen Zeitzone. Also da gibt es zig Diskussionen. Ich habe eben nachgeguckt, Lorenzo Musetti ist Stand heute Nummer 17 der Welt und Alexander Zverev. Und da muss man ihm ja dann auch recht geben für seinen Weg, ist seit heute wieder Nummer 2 der Tenniswelt und hat, ihr wisst das natürlich, gestern, wir nehmen heute auch am 4.11. Montag früh, am Sonntag, sein 7. Masters-Turnier gewonnen, mit einem ganz glatten Erfolg im Finale. Eine sehr, sehr gute Woche. Wirkt körperlich, also er hat es gesagt, er ist noch nicht wieder bei 100%, aber also wer so ein Masters-Turnier gewinnt, muss körperlich auf einem Niveau sein, dass mehr konkurrenzfähig ist, da ist er wieder da. Und wer auch Alexander Zverev beobachtet, Michael, finde ich, und vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren, wenn man auch nochmal die Körperstatur anschaut, da hat er auch nochmal zugelegt. Also er hat sich ja früher immer selbst manchmal ein bisschen diskreditiert für seinen Körperbau, obwohl er so viel ins Gym geht, aber mittlerweile, also sind da nochmal ein paar Kilo dazu bekommen. Es gibt auch Leute, die mich gefragt haben, ist das nicht sogar schädlich für das Spiel, wenn er jetzt nochmal körperlich zulegt, für seinen Touch und für die Abstände etc. Deswegen mal eine ganz fachliche Frage. Also jetzt die Ergebnisse sprechen ja für sich, aber es scheint ja überhaupt nicht hinderlich zu sein, jetzt nochmal zugelegt zu haben.
Nee, ist ganz lustig, dass du das sagst. Mich haben auch einige angeschrieben, ob der jetzt nochmal mehr trainiert hätte. Weil er so fit aussieht und ich so finde, definiert. Ich finde es auch. Also entweder ist sein T-Shirt ein bisschen anders, geschnitten, aber ich finde, ja, er sieht topfit aus. Also so sieht's aus, ne? Was, wie er fühlt, das ist ja immer noch was anderes, aber ich glaube auch, er hat nochmal ein bisschen zugelegt. Ich glaube nicht, dass es schädlich ist. Also ich finde es auch nicht, weil er halt sehr, sehr groß ist, ne? Und dadurch natürlich auch eine gewisse, also ein bisschen Masse auch vertragen kann. Er bewegt sich exzellent, und so wie er jetzt gerade dasteht, erstmal rein optisch, ne? Also sieht das ziemlich beeindruckend aus. Und ich glaube, dass Jace Green da mit Sicherheit auch noch die nächsten Wochen und Monaten weiter an ihm arbeiten wird, dass der 2025 auf jeden Fall eine Top-Saison spielt.
Ja, Jace Green war ja derjenige, für die, die es nicht wissen, der auch mit ihm gearbeitet hat, zwischen 16 und dem 20. Lebensjahr und da den Aufbau gemacht hat, der notwendig ist, um so früh dann schon auch mit 19, ja glaube ich, 2017 dann den ersten Masters-Titel zu gewinnen und absolut konkurrenzfähig zu sein, was ja auch schwierig ist. Wir reden gleich nochmal kurz über Talente, da dann auch wirklich beim Männer-Tennis Fuß zu fassen. Also, Alexander Zverev ist Nummer 2 der Welt, hat alles richtig gemacht. Ich persönlich, ohne die gesundheitlichen Hintergründe zu kennen, hätte vielleicht gesagt, ich verzichte auf China, nehme mir ein bisschen Zeit für mich, ich baue mich in Monaco auf und spiele dann Bercy, aber also der Erfolg gibt mir absolut recht und mit dem Selbstvertrauen auch, dass er schon zweimal die ATP-Finals gewonnen hat, auch auf dem schnellen Hardcore, wenn er so aufschlägt, wie er aufschlägt und sich so bewegt, wie er sich bewegt, gehört er zu den Top 3 Favoriten in Turin, wenn er jetzt sagt, dann hat er aus seiner persönlichen Sicht absolut alles richtig gemacht. Bleibt halt nur zu hoffen, dass dann sich nicht die Gesundheit nochmal meldet in der Vorbereitung und dann ist er in Australien auch Top-Favorit, ist ja klar. Das nochmal abschließend dazu. Ich denke, oder da stimmst du mir zu.
Ja, das lasse ich so stehen, ja.
Ja, genau.
Absolut.
Davis Cup Finals in Malaga. Ihr spielt im Viertelfinale gegen Kanada. Das ist eine kleine Mini-Revanche für, wann war es? Vor 2 Jahren, richtig?
Vor 2 Jahren, genau.
Dieses knappe Ergebnis, wo das Doppel tatsächlich geschwächelt hat, wo man eigentlich dachte, wenn ihr in das Doppel kommt mit dem Spielstand, dann seid ihr Favorit. Und damals hat es ja nicht geklappt. Gibt es Revanche-Liste?
Gut, die sind ja dann automatisch. Wenn man gegen eine Mannschaft verloren hat das letzte Mal, dann möchte man das nächste Mal gewinnen. Dass es jetzt irgendwie Thema ist, wo wir jetzt ständig drüber reden, würde ich jetzt sagen, nein. Aber so wie ich es gerade schon mal gesagt habe, klar, durch diese Rafael-Nadal-Abschiedsgeschichte, die jetzt natürlich aufgekommen ist und so wie du auch gesagt hast, die Ticketpreise und ich glaube, die Nachfrage einfach nach dem Wettbewerb, weil die jetzt einfach riesengroß ist. Ich glaube, dass alle Spiele Spaniens, also wenn sie denn weiterkommen würden, sind ausverkauft und es ist nicht so leicht, da an Tickets zu kommen. Und ich glaube, dass unser Anspruch es schon auch ist, dass wir da irgendwo jetzt nicht nur hinfahren und uns freuen, dass wir in der Endrunde sind, sondern wir wollen schon auch was erreichen. Und jetzt gegen Kanada, glaube ich, ist das eine Mannschaft, die nach der Absage von Felix Auger-Aliassime auch in unserem Bereich sind, in unserem Rahmen. Das ist unsere Hausnummer. Also mit denen müssen wir uns messen und wollen wir uns ja auch messen. Und da ist schon das Ziel, dass wir gegen Kanada auf jeden Fall gewinnen. So was alles danach kommt, das können wir ja nicht beeinflussen. Das haben wir ja nicht in der Hand jetzt. Aber Kanada ist auf jeden Fall so, dass wir da hinfahren, um dieses Match zu gewinnen. Und uns dann die Chance zu geben, nochmal gegen Spanien zu Hause. Und du hast es erwähnt, 2018 in Valencia. Das war, würde ich jetzt sagen, rein stimmungsmäßig das Beste, was ich in den letzten 10 Jahren erlebt habe. Leider brutal, ja. Haben wir diese Partie 3-2 verloren, aber es war von der Stimmung und so von diesem Davis-Cup-Gefühl wahrscheinlich die Top-Begegnung Brisbane direkt kam auch, war auch sehr eng dran, da haben wir gewonnen, das war auch eine super Stimmung und insofern haben das natürlich auch einige noch erlebt. Der Tim Pütz war dabei, Jan-Lennard Struff war dabei. So, und das ist schon so das, wo wir gerne hinwollen. So, und deswegen, also Kanada ist da jetzt im Weg und die müssen wir jetzt, da haben wir mit Sicherheit noch ein paar Rechnungen offen. Und klar, du hast es auch erwähnt, das war die einzige Partie, die wir in den letzten Jahren so ungefähr mit einem Doppel verloren haben. Und das bleibt auch so ein bisschen hängen. Insofern, da gibt es schon ein paar Punkte, die wir noch gerne aufräumen und klären würden.
Einige Hörerinnen sind vielleicht schon wieder genervt, weil ich das so oft erwähne, aber das war wirklich in Valencia, also es war brutal. Es war ja eine umgebaute Stier, ich erwähne es jetzt trotzdem nochmal, umgebaute Stierkampfarena, 8500 verrückte Spanier, 200 Deutsche vielleicht, also ne? Und Pressetribüne ganz, ganz oben unterm Dach. Also ich habe dich gar nicht erkannt da unten auf der Bank. Du warst nur so ein Strichmännchen, so weit oben war das. Und es hat wirklich gewackelt. Und die Arbeitsplätze, also mein Computer hat gewackelt. Und ich war ja, bin jetzt ja immer noch jung, aber da war ich halt 28. Und dachte so, wenn das der Standard ist. Aber das war schon, ja. Und alle Spieler in dem Podcast erwähnen auch immer als der spanische Stadionsprecher, der jeden einzelnen Erfolg von Rafael Nadal erwähnt hat, wenn er jedes Mal dieses Hey kam und so, das war schon krass. Ja, ja, zusammenfassend, also das Viertelfinale wird ausgerichtet zwischen dem 19. und 21. November, also genau in 2 Wochen dann, Anfang der Woche. Ihr spielt gegen Kanada, wie du schon richtig gesagt hast, vor 2 Jahren hatte ja Janina Struff Denis Shapovalov geschlagen und Oge Aliassim war dabei. Dementsprechend habt ihr da jetzt schon dann bessere Chancen oder zumindest, wie du sagst, konkurrenzfähig in derselben Kategorie. Und in einem möglichen Halbfinale würdet ihr auch den Sieger treffen zwischen der Niederlande und den Spaniern. Und die werden ausgetragen dann die Halbfinale am 22. und 23. November und das Finale wäre dann am 24. November. Es wird spekuliert, ob Rafael Nadal im Einzel oder im Doppel spielt. Deine Drähte sind bestimmt heiß, aber nicht so heiß, dass du das weißt. Aber was denkst du denn?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass er im Einzel spielt. Also ist jetzt.
Okay, so das denkst du so klar?
Ja, das denke ich ziemlich klar, weil ich glaube, dass gerade weil Rafael Nadal unglaublich erfolgsorientiert auch ist, dass es ihm da, dass ihm der Mannschaftserfolg viel wichtiger ist als sein persönlicher Ambition, vielleicht auf den Platz zu gehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass er im Doppel spielt. Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn er allerdings in den nächsten Wochen so gesundheitlich so fit ist und so gut spielen sollte, dann wäre es was anderes. Aber ja, nachdem jetzt er ja auch viel abgesagt hat und wenig gespielt hat, ich habe ihn da bei den Six Kings Slam, hat er, fand ich jetzt okay gespielt, aber jetzt auch nicht überragend. Er hat, ja, also ich glaube es nicht, weil ich glaube, dass die Spanier schon auch den Anspruch haben, ihm zum Abschied den Sieg im Davis Cup nochmal mitzugeben. Und da werden sie alles unterordnen. So, und wenn er denn so fit ist und so gut ist, dass er die anderen Spieler schlagen sollte, dann wird er spielen. Aber mein persönliches Gefühl sagt gerade nein.
Zusätzliches Argument ist ja auch, dass Indoor Hardcore nicht sein favorisierter Belag war, schon zu seinen 2 Jahrzehnten Hochzeiten. Hat er zum Beispiel nie die ATP Finals auch gewonnen, ne? Auf so einem ähnlichen Boden. Aber ja, auf jeden Fall danke für deine Einschätzung, dass du bestimmt den Hörerinnen auch helfen. Ich habe es bis eben noch gar nicht so komplett ausgeschlossen, aber deine Argumentation ist schon auf jeden Fall schlüssiger. Doppel, ich finde, die Olympischen Spiele waren auch Werbung für Doppelspezialisten, wo man ja gesehen hat, dass es nicht so einfach ist, zwei starke Einzelspieler einfach mal so, die dann das Turnier zerpflücken. Wie stark schätzt du Nadal Alcaraz ein?
Also ich schätze die trotzdem sehr stark ein. Ich glaube, dass Rafa jemand ist, einer von den Top-1-Spielern, die auch sehr, sehr gutes Doppel spielen können, sich da auch sehr schnell anpassen können. Ich fand ihn in Paris bei den Olympischen Spielen auch gut. Ich fand Alcaraz, klar, er hat individuelle Qualität, aber ich glaube, der hat ein bisschen mehr Anpassungsschwierigkeiten dann ans Doppel. So, da gibt es dann so ein paar Sachen, wo du einfach merkst, die hat er noch nie gemacht, da hat er sich auch noch nie mit beschäftigt, so richtig. Aber die beiden sind gut, haben natürlich auch mit Marcel Granollers dann auch noch einen Top-Doppelspieler, der mit Sicherheit auch mit Nadal spielen könnte. Also, stimmt, ja. Ich glaube, da haben sie schon Möglichkeiten, da wirklich ein sehr, sehr gutes Doppel auf den Platz zu schicken. Aber ich glaube schon, dass Rafa da also doppelt sicher spielen wird. So.
Also ich glaube, wir haben euch ein bisschen Bock gemacht auf dieses Event. Gibt es eigentlich, ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeguckt, der DTB hat ja versucht, die Reise mit der ITF nach China ein bisschen zu subventionieren, wo es Geld dazu gab. Gibt es Möglichkeiten, wieder über den DTB noch Tickets zu holen oder ist eh schon alles weg?
Oder ja, also es gab eine Aktion, glaube ich. Es gibt ja diese, dann, wenn du Tickets kaufst von einer Mannschaft, dass du dann sozusagen für das ganze Turnier, solange wir drin sind, das gab's. Ich weiß nicht, ob die schon ausgelaufen ist. Das war, oder ob es noch Möglichkeiten gibt, aktuell, ob die Frist dann nicht schon verstrichen ist. Das kann ich dir jetzt so hundertprozentig jetzt nicht sagen.
Okay, ich werde das nochmal in die Shownotes auch reinschreiben. Während du gerade geantwortet hast, habe ich nochmal kurz gegoogelt. Wo die Finals gezeigt werden. Der Tennis Channel Deutschland zeigt das im Stream kostenpflichtig, da braucht ihr ein europäisches Abo. Und der Nachfolger von Servus TV, DF1, zeigt es in Kooperation mit DAZN live im Free TV. Also ihr braucht kein Abo. Ihr könnt das Spiel Deutschland gegen Kanada dann live auf dem Nachfolgerkanal von Servus TV schauen. Und ich glaube, wir haben euch jetzt ein bisschen Bock auf diese Begegnung. Die letzten Minuten, Michael, möchte ich nochmal kurz nutzen, wenn ich dich hier habe, wie wir es immer machen, um ein bisschen über Talente zu sprechen. Ich habe dich ja gelobt, du kriegst es seit Jahren hin, den Seniorenbereich, den Top-Bereich konkurrenzfähig zu machen im Davis Cup mit guten Ergebnissen. Und eine weitere Aufgabe im Alltag ist natürlich, Talente zu entwickeln, junge Spieler zu entwickeln, den Weg ins Profi-Business zu ebnen. Ich habe mir vorhin nochmal die Mühe gemacht, dann auch am Ende noch ein bisschen mit deiner Hilfe und jenseits der 300, zwischen 600, mir noch ein paar U23-Namen aufgeschrieben. Natürlich sind Namen wie Marco Toppo dabei, die wir schon kennen, die ein bisschen vielleicht das verpassen, gerade den nächsten Sprung zu machen, aber wir haben auch Leute, auch wir haben Career-High, die ich einfach mal nennen möchte, wie Tom Gentsch und Max Wiskan zum Beispiel. Die habe ich mir vorhin noch ausgeschrieben, die jetzt nicht mehr U19 sind oder weil die sind, glaube ich, 21 und 22 Jahre alt, wenn ich mich nicht täusche, und sind jetzt auch auf ihren Career-Heights in den 400ern und so weiter. Sind das noch Jungs, die, und da bin ich ja auch immer ein Prediger dafür, nicht jeder muss mit 19, 20 Top 100 stehen und deutsche Erfolge feiern, aber die vielleicht so in Richtung Mitte 20er das Potenzial haben für die Top 100 oder wie siehst du das? Ich hab's jetzt einfach mal schnell vergessen.
Du generell die zwei Namen, die du jetzt genannt hast, absolut, ne, die haben sich jetzt gut entwickelt. Max Wiskant war in unserer Top-Förderung im Jugendbereich durchgehend, hat leider dann so mit 17, 18 nicht die Entwicklung gehabt, die wir uns erhofft haben oder erwünscht haben. Trainiert jetzt oder hat jetzt seinen Schwerpunkt in Augsburg, trainiert bei Markus Wisselsberger und ordnet immer noch alles dem Tennis unter und so wie du sagst, hat jetzt seine Top-Platzierung, hat mit Sicherheit auch noch Luft nach oben, ne? Aber der ist natürlich Jahrgang 2002, so, weil Tom Gentsch ist ein Jahrgang 2003er, der jetzt peu à peu sich immer weiter nach oben gespielt hat. Sein Trainingsmittelpunkt jetzt gerade im Bundesstützpunkt in Kamen mit Jan Feldhuis ist viel trainiert, da auch jetzt wirklich gute Erfolge erzielt. Und dann muss man, auch wenn du jetzt über Marco Toppo und Max Rehberg, die zwei, die sind aber genauso alt, also das vergisst man immer, weil man die schon so lange im Kopf hatte und die schon so lange dabei sind, ne? Und die jetzt in dem gleichen Segment vielleicht ein bisschen davor sind und die vier haben definitiv die Möglichkeit da setzen wir die Hoffnung rein, dass die jetzt im nächsten Jahr diesen Schritt Richtung Grand Slam Qualis. Ich meine, das ist ja immer so der erste Step, wo die auf so ein bisschen so eine Hausnummer bekommen und wo wir ja auch oder auch ihr als Journalisten ja auch immer drauf guckt, wie viele Leute sind in der Quali, wie viele Deutsche spielen damit und da hatten wir in den letzten Jahren leider immer weniger, sage ich jetzt mal. Also da ist die Zahl wirklich, ich glaube, wir hatten sogar bei einem Grand Slammer nur ein oder zwei, wenn ich da ich möchte jetzt nicht zu schwarz malen, aber so, und das muss unser Ziel sein, da wieder diese Lücke so ein bisschen zu schließen, dass wir da einen Durchlauf hinbekommen, dass der Übergang dann zu den Top 100 immer gegeben ist, dass du, ne, dass du in jedem Segment der Rangliste irgendwo deine Leute vertreten hast. Die vier, da würde ich jetzt einen Liam Gavrilidis, der leider gerade am Knie operiert wurde, auch noch dazu zählen. Der ist ein Jahr jünger, müsste eigentlich auch seine Top-Platzierung gerade haben, hat aber leider jetzt einen Knorpelschaden gehabt und ist am Knie operiert worden. Die fünf Jungs, das sind die, die mit Sicherheit das Potenzial und auch die Chancen haben, nächstes Jahr Richtung Grand Slam Qualis zu gehen. Und dann natürlich unsere Junioren, die noch dahinter kommen, die so einen Spagat teilweise auch nicht machen zwischen Jugendtennis und Herrentennis. Und bei denen das sehr, sehr, also aktuell sehr gut aussieht, wie sie das handeln.
Genau, Justin Engel und Diego de Dura Palomero, die ja gerade zumindest in der Tennis-Bubble schon in aller Munde sind. Da wollte ich gleich nochmal zum Schluss separat kommen. Noch kurz eine Frage zu der Generation um Max Toro, die beiden ja genannt, weil sie haben den Nachteil, dass sie schon ein bisschen länger in der Tennis-Bubble-Öffentlichkeit stehen als Top-Talente. Formuliere ich das zu hart, wenn ich sage, es ist schade, dass sie dieses Jahr die Transition noch nicht so geschafft haben? Also so, ich habe schon sehr gute Spiele von den beiden gesehen, aber im Endeffekt geht es ja so. Aber die Frage ist, also Daniel predigt hier Woche für Woche, wie stark das Niveau ist auf Challenger und teilweise auch auf Future-Ebene. Also Daniel hat jetzt in Großbritannien nochmal zwei Futures reingelegt, hat Viertelfinale und Achtelfinale gespielt. Und ich habe das Achtelfinalspiel gesehen letzte Woche. Also sein Gegner hatte am dritten Satz auch kaum Fehler gemacht, so, wo ich mir dachte, so, okay, gut, und der stand irgendwie 400 irgendwas oder so. Ich kriege das jetzt noch mal so ein bisschen intensiver mit durch ja die, zumindest wir gehen schon Richtung Freundschaft jetzt auch mit Daniel, natürlich, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt, sehe ich mehr Matches auf dem Niveau, die du wöchentlich siehst. Deswegen kann ich das jetzt, also bei mir tickt das jetzt noch ein bisschen anders. Ich habe mit Daniel auch darüber geredet, weil als Journalist, ich bin ja immer nur auf dem absoluten Top-Bereich und dann meine Fragen waren immer nur so, ja, was fehlt, um in die Top 100 zu kommen? So. Und jetzt habe ich aber nochmal gesehen, was eigentlich da so zwischen 200 und 550 teilweise halt gespielt wird. Die spielen zwar teilweise halt so, aber können hier halt auch hier spielen. Und das hat mich auch nochmal fast so ein bisschen, ja, oder mich hat es zum Nachdenken gebracht. Das, also deswegen,
will ich da gar nicht so kritisch sein,
weißt du?
Absolut. Ich glaube, erstmal ist die Dichte unglaublich. Ne? Also es, und vor allen Dingen, wenn du manchmal in Länder fährst, wo Tennis eine der Hauptsportarten ist, das heißt jetzt, also England zum Beispiel oder Frankreich, wenn du dahin fährst und unterklassige Turniere spielst, dann kann es dir auch passieren, dass du gegen einen spielst, der eigentlich kein Vollprofi ist, sondern der hin und wieder, sag ich mal, Turniere spielt und da gerade vor Ort ist, gegen den du verlieren kannst, weil die einfach unglaublich viele gut ausgebildete Tennisspieler haben. So, das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt. Ich weiß, also die meisten sind schon Vollprofis, aber die es dann vielleicht nicht geschafft haben, aber die zu Hause einfach gut spielen. Die fühlen sich wohl und spielen halt zu Hause deutlich besser. Und dann kann es dir, obwohl du vielleicht ranglistenmäßig viel besser bist, auch immer mal passieren, gegen solche zu verlieren. So, aber jetzt bei Marco und bei Max auch zum Beispiel, die haben sehr früh eine ordentliche Ranglistenposition gehabt, wo du das Gefühl hattest, okay, die gehen durch. Und dann war der absolute Fokus auch drauf, weil man in dem Bereich relativ wenig Spieler hatte und man hat die mit Wildcards ohne Ende gefüttert. Dadurch sind die Namen so präsent und man denkt immer, okay, die haben es nicht geschafft. Ne? Aber eigentlich waren die sehr, sehr früh sehr gut und nur, weil leider, also in dem Bereich relativ wenig Spieler dann zu dem Zeitpunkt waren, sind die so präsent auch für Journalisten, dass man immer gesagt hat, okay, die schaffen es nicht mehr, die sind da seit Jahren schon. Aber so wie die sich entwickelt haben, war es leider sehr schnell sehr gut. Und jetzt haben sie relativ, auch jeder für sich seine Gründe. Ich will sie nicht in Schutz nehmen, überhaupt nicht. Ich will es nur versuchen zu erklären. Also ich, bei den beiden bin ich immer noch davon überzeugt, dass sie das Potenzial haben, sich da durchzuspielen und auch richtig da durchzuspielen. Ne? Also je nachdem, manche brauchen ein bisschen länger, aber das... Da glaube ich wirklich dran, dass die beiden ihre Ziele, die sie selber auch haben, erreichen können. So und ich, das ist so ein bisschen für die beiden schade, oder so für die öffentliche Wahrnehmung, glaube ich, das das falsche Signal gewesen, dass sie über Jahre jetzt schon so die einzigen Hoffnungs Schimmer sind, die da am Horizont waren, weil in dem Bereich relativ wenig waren. Ne? Wir hatten die 2000er mit Mollica, Kuhn und Squire. So, die sind immer noch irgendwo da. Und 2001, 2002 waren Jahrgänge, wo viele in die USA gegangen sind, die am College waren, die aber nie so diesen direkten Sprung ins Herrentennis geschafft haben oder auch angegangen sind. Ne? Also so zum Beispiel auch ein Max Wiskant, der sehr, sehr gut in der Jugend war, aber leider nicht die nächsten Schritte schnell hingekriegt hat. So. Und dadurch war der Fokus extrem auf den 2003ern. Und die beiden hatten im Nachhinein jetzt so ein bisschen das Pech, dass die sehr schnell sehr gut gespielt haben, aber vielleicht noch nicht bereit waren, in dem, ne, in der Phase dann das weiter fortzuführen, sondern dann auch mal
wie du es machst, also im Endeffekt, wie du es machst, ist es auch verkehrt, ne? Wenn ihr keine Wildcards gibt, dann
genau. Sagt ihr irgendwie halt, warum, sie waren warum, da, warum. Sie sind diejenigen gewesen, die die besten dann waren und die hoffnungsvollsten Talente waren und auch sind. Und ich bin immer noch davon überzeugt. Und ja, manchmal kann man damit ganz gut umgehen. Ich meine, Max Rehberg, weiß ich gar nicht, vor ein paar Jahren hat er in Hamburg Wildcard Hauptfeld gehabt und hatte Matchball und hat es dann leider nicht gewonnen. So 45 auch Punkte.
In München. Da stand ich sogar auch, neben dir.
Ne, da so, hat er gegen Fuksovic Matchball gehabt. So. Und in den großen Turnieren 45 Punkte machen, das ist ein Riesensprung nochmal, auch in der Rangliste. Und ja, es hat leider bei den beiden noch nicht so hingehauen, also dass sie das dann durchgezogen haben, auch übers Jahr gesehen, teilweise dann, so wie du es gesagt hast, mal hoch und noch runter gespielt, Verletzungen gehabt und so. Aber ich bin bei den beiden immer noch sehr positiv gestimmt und glaube, dass sie ihren Weg gehen werden.
Also die Work Ethic ist da.
Die ist da. Sie sind auch jetzt beide, finde ich, ordentlich aufgestellt. Der Marco Toppo trainiert in Stuttgart beim Jakub Hermzalawa in der Tennisakademie. Der Max Rehberg ist seit Jahren schon hier in Oberhaching zusammen mit Benny Benedikta ein gutes Team und hat zwischendurch auch mal mit dem Philipp Kohlschreiber sich noch Expertise da reingeholt. Die haben auch eine Zeit lang viel miteinander trainiert und bin ich von überzeugt, dass beide sich vernünftig entwickeln werden.
Michael, ich will dich gleich entlassen. Nur noch ein, zwei Fragen kurz zu Justin Engel und Diego de Lura Palomero. Du hast ja fast perfekt übergeleitet, wie wichtig es ist, mal so Punkte zu machen, ne? Und dann man sieht ja jetzt am Riesensprung in der Weltrangliste von Justin Engel, der in Kasachstan ATP-Punkte gesammelt hat, sein erstes ATP-Spiel vor mittlerweile 3 Wochen war das, gewonnen hat und dann auch unter die Top 400 gespielt wurde. Jetzt Sky hat letzte Woche Freitag in einem Exklusivinterview mit Philipp Kohlschreiber verkündet, dass Philipp Kohlschreiber ihn jetzt trainieren wird. Und ich habe ihn persönlich in Frankfurt beim UTS kennenlernen dürfen. Meine Einschätzung ist, dass er ist ja gerade erst 17 geworden, für das Alter sehr, sehr klar im Kopf wirkt und mit seinem Papa dann natürlich auch ein Tennis-Experte an seiner Seite hat. Aber in Frankfurt wurde dann auch, und das hat er auch gemerkt, er wurde dann schon ganz schön an ihm gezogen, links und rechts, ne, bei so einem Event, Pressekonferenz hier, Autogrammstunde da, Trainingssessions hier. Und man hat gemerkt, und so sehe ich ja junge Talente dann auch, wie er sich natürlich erstmal zurechtfinden muss. Das hat er ganz gut gemacht, aber das war jetzt ein Vorgeschmack auf das, was dann, wie du es bei den Jungs beschrieben hast, was dann kommt, ne? Und er hat da Autogramme schon gegeben und er ist der jüngste Spieler seit Carlos Alcaraz, der Punkt geholt und so weiter. Das ist alles nicht so einfach. Wir hatten auch einen Podcast ausgemacht, schon davor. Der wurde jetzt ein bisschen verschoben. Da dürft ihr euch aber noch drauf freuen. Ich möchte ihn da auch nicht unter Druck setzen. Er hat jetzt auch ein paar größere Fernsehsender schon da gehabt. Aber ich möchte dich nochmal fragen zum Abschluss. Meine persönliche Einschätzung, meine kurzfristige Einschätzung ist, dass er sehr gut aufgestellt ist. Du begleitest ihn ja schon länger und siehst ihn länger. Auf was dürfen wir uns da freuen? Oder auch welchen schwierigen Weg hat er vielleicht noch?
Also, Justin, so wie er sich entwickelt hat, vor allen Dingen im letzten halben Jahr, muss ich ehrlicherweise sagen, ist außergewöhnlich. Ich habe ihn hier in Oberhaching beim Jugendturnier im Februar, da hat er damals gewonnen gegen Max Schönhaus, den man aus dieser Gruppe, finde ich, auch nicht vergessen darf, der ja auch tolle Erfolge feiert, der halt einen komplett anderen Weg eingeschlagen hat.
Und
einhändige Rückhand spielt, genau, der halt bisher komplett Jugendturniere gespielt hat. So, aber Justin, wie gesagt, letzte halbe Jahr, finde ich, hat er einen unglaublichen Schritt gemacht, hat seine Arbeitseinstellung ist außergewöhnlich schon immer gewesen. Also das ist jetzt nicht erst seit Neuestem, sondern das ist schon immer so der Punkt gewesen, wo man gesagt hat, okay, also daran wird es nicht liegen, ne, wenn er es nicht schaffen sollte. Jetzt hier die letzten zwei Wochen mit Philipp Kohlschreiber hat tolle Trainingstage mit Maxi Materer, Max Rehberg, wirklich auf hohem Niveau, mit Philipp nochmal, der ihm, glaube ich, da auch im spielerischen Bereich nochmal einen extremen Mehrwert verschaffen wird. Also das sieht alles sehr, sehr, sehr gut aus, so wie sie es jetzt aufgestellt haben. Und das, was du sagst, klar, da kommen viele Sachen dazu, die man vielleicht so gar nicht auf dem Schirm hat, ne? So, die sich nicht nur um Tennis drehen, sondern halt auch andere Sachen. Jeder will etwas von ihm jetzt aktuell, weil das zeigt ja auch immer wieder, dass so Tennis schon noch ein besonderer Sport ist, dass wenn du so die ersten Erfolge feierst, dass dann halt du extrem auf einmal in den Fokus gezogen wirst.
Brutal. Ich merke das immer wieder. Ich merke das immer wieder, weil alle sagen immer, ja, Tennis hat nicht mehr so die Wertigkeit. Und wenn dann aber ein junger Deutscher nur mal ganz kurz irgendwas erreicht, und dann hast du die Schlagzeilen gesehen, die da jetzt kamen.
Genau, also wie damals die Schlagzeilen sind schon extrem.
Der nächste beweist, ja.
Das war die Schlagzeilen vermeiden. Das ist jetzt für mich die Hauptaufgabe, ihn weiter auf dem Weg zu halten. So, also der wird weiter arbeiten, gar keine Frage. Und ich wünsche ihm, dass er so schnell es geht seine Erfolge erreicht und auch seine Ziele erreicht. Aber auch, ich wünsche ihm auch den langen Atem, weil ich glaube, manchmal gibt's halt auch mal ein Tal, wo man durch muss, und das gehört auch dazu in der Entwicklung. Und so wie jetzt gerade schon berichtet wird, dass ich wünsche es ihm, dass es so schnell geht und dass er wirklich so da durchmarschiert, aber ich glaube, der Sport hat schon häufig gezeigt, dass das nicht immer automatisch so ist, dass man da so marschiert, sondern dass es auch mal eine schwierige Phase gibt, die mit Sicherheit auch dazugehört. Und das sehe ich so ein bisschen als Gefahr. So, und du hast einen Diego de Dura noch erwähnt, der ein Jahr jünger ist, beziehungsweise ein paar Monate, aber ein Jahrgang jünger sozusagen ist. Ja. Der hat auch, der hat viel Jugendturniere erst gespielt, der hat jetzt angefangen, auch diese Future, diese erste Stufe des Profi-Tennis zu spielen, und hat da auch jetzt, also fand ich, tolle Erfolge gefeiert, hat da extrem viele gute Spieler, ranglistenmäßig gute Spieler, gut platzierte Spieler geschlagen, und steht, glaube ich, auch weltweit am besten in seinem Jahrgang. Also wir haben da zusätzlich dann Max Schönhaus, ich möchte auch Nils McDonald, der auch ein ganz toller Spieler ist, der noch gar keine Herrenturniere gespielt hat. Also wir haben Jamie McKenzie, wir haben da wirklich eine Masse an Spielern, die super viel Potenzial haben, und wo es jetzt darum geht, dass diese PS auf die Straße zu bringen und dass sie da auch wirklich im Herrentennis dann oben ankommen. Und ich glaube, und das zum Abschluss, dann bist du wieder dran, glaube ich auch, dass das eine super Signalwirkung natürlich auch für die Älteren ist, die jetzt vorneweg vielleicht sind, ne? Deswegen, weil wir gerade über Marco und auch Max gesprochen haben. Ich glaube, dass das auch für die nochmal wichtig ist, dass von hinten richtig angeschoben wird, dass sie vorne wegbleiben wollen. So, und ich glaube, dass die Konstellation, wie wir sie gerade im deutschen Tennis haben, ist eine super Ausgangslage. Die Jungs verstehen sich gut, sie sind alle unglaublich motiviert, haben unfassbare Ziele, und die können jetzt der Motor sein für die nächsten Jahre. Und jetzt liegt es an uns dann, ne? Also nicht nur an mich, sondern auch an allen Trainern, dass wir das so hinkriegen, dass das jetzt echt ein Motor für die nächsten Jahre ist, dass wir da wieder eine Menge an Spielern in der Weltspitze platzieren können.
Ja, hast du alles schon perfekt zusammengefasst. Ich hatte dem Justin das auch, ich hatte schon ein kleines Interview mit ihm gemacht, und wir haben kurz ein bisschen reden. Und dann habe ich ihm auch halt gesagt, Zeit, ne? Also du hast Zeit, das ist ein gut. Egal was da jetzt, und dann nehme ich mich ja nicht von aus, wenn der Erfolge feiert, darf, muss, soll ich ja auch darüber berichten, und dann werde ich auch Ansprüche stellen. So, aber Ja, also nicht jeder muss mit 17, 18 so und Täter werden kommen, 100%. Ich möchte noch eine Situation auch beschreiben, aus der PK. Also er hat eine PK gemacht und er ist da auch alleine reingegangen. So, ist ja nicht meine Aufgabe, aber ich hätte dann vielleicht den als Pressesprecher den Vater vielleicht informiert, dass er da so ein bisschen mitgeht oder so bei der ersten PK. Und da wurde er dann nämlich relativ lange, also bei einem ATP-Event, hätte der maximal 7, 8 Minuten gesprochen und dann hätte der ATP-Pressesprecher sofort gesagt, weil die ja erfahren sind. Und da musste der aber 16, 17, 18, 19 Minuten direkt PK geben und dann kam irgendwann dann auch die Fragen Richtung, ja, wie ist denn das Verhältnis zu DTB und Förderung und so weiter, wo er dann halt gesagt hat, da möchte ich nichts zu sagen und so, wo man aber schon gemerkt hat, er ist jetzt gerade überhaupt nicht vorbereitet und so weiter. Und das sind halt so Situationen, ne? Aber ich finde jetzt auch, also dann, um das vielleicht auch nochmal dir die Möglichkeit geben, dazu was zu sagen, weil darüber wurde auch ein bisschen berichtet dann, so, also er trainiert ja in Oberhaching, hat jetzt Kohlschreiber als Trainer, so schlecht kann das Verhältnis zum DTB ja nicht sein, ne?
Nein, also das ist überhaupt nicht schlecht, also sogar extrem gut, würde ich sagen, also gerade, und da würde ich nicht nur den DTB erwähnen, sondern auch den BTV, also das ist ja auch eine Kombinationssache hier in Oberhaching, ist ja der Landesstützpunkt, aber auch der Bundesstützpunkt und ich würde jetzt sogar sagen, dass unser Verhältnis mit Familie Engel, also sowohl Vater als auch Justin, extrem gut ist. Er hat seine Trainingswochen häufig hier. Er hat im Vorfeld, also sprich im letzten Jahr auch viel mit dem Lars Übel, mit dem Cheftrainer des BTV hier viel trainiert und da auch ein sehr gutes Verhältnis. Wenn diese Gerüchte oder sowas entstanden sind, glaube ich, die kann man schnell auslöschen, also das ist ganz und gar nicht so, sondern wir sind im guten Austausch. Ich glaube, wie gesagt, wie du es ja auch sagst, Philipp Kohlschreiber, der ja auch hier eng in Oberhaching oder viel auch in Oberhaching immer trainiert und auch trainiert hat als aktiver Spieler, dass das eigentlich jetzt eine Konstellation ist, die sogar zeigt, wie gut das Verhältnis ist und wie eng man da auch irgendwo oder zumindest ein kleines Teilchen in diesem ganzen Konstrukt ist und wir von unserer Seite, das kann ich dir auch sagen, unterstützen Justin so gut es geht. Also, weil wir natürlich auch Ziele haben, ne, dass wir diese Gruppe wirklich da oben hinbringen wollen, wo sie sich selber sehen und wo sie auch selber sehr gerne sein wollen.
Ja. Auf das Konstrukt mit Philipp Kohlschreiber bin ich auch gespannt, der als Trainer ja noch nicht so viel Erfahrung hat, aber natürlich ein riesen Erfahrungsschatz als.
Er ist ein super spannendes Projekt, ne? Also das muss man sagen und Philipp war immer schon hier, wie ich es vorhin erwähnt habe, teilweise mit Max Rehberg mal eine Zeit trainiert, hat sich immer super eingebracht hier auch in den Phasen, wo er für sich selber noch trainiert hat, hatte immer schon auch Interesse an guten Jugendlichen und finde ich, hat sowieso ein super Standing als ehemaliger Profi. Ne, ist es ja immer dann nochmal was anderes, wenn er zu Jugendlichen dann spricht, die ihn auch als Spieler noch kennen, auf der Tour so. Das ist die Kombination, ist schon außergewöhnlich und Philipp macht das ja sensationell und ich wünsche den beiden oder hoffe wirklich für beide, dass das eine super erfolgreiche Geschichte wird.
Sehr gut. Leute, ihr kennt das, ich habe wieder gnadenlos überzogen. Ich muss mich entschuldigen, es ist schon nach 11. Michael, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich soll dir grüßen von Wally, der sich ja herausragend durch die herausragende Leistung qualifiziert hat für den ATP Cup als deutsche Nummer 2, rein aus sportlichen Gründen natürlich, alle geschlagen hat. Deswegen super, dass du ihn nominiert hast.
Danke im Namen aller. Ja, du kannst ihn sehr gerne zurückgrüßen und ich hoffe, dass er jetzt noch in den restlichen Wochen die Punkte holt, dass er auch in Melbourne dann an den Start gehen kann, weil da werde ich auf jeden Fall vor Ort sein und würde mich sehr freuen, wenn ich mir sein Match angucken kann.
Ja, jetzt natürlich auch nochmal ernsthaft. Ich meine, das war natürlich Spaß, aber für alle, die es noch nicht wissen, Daniel Mazur fährt als Nummer 2 mit zum ATP-Cup in der Alexander Zverev, was für ihn natürlich eine Riesenchance ist, natürlich dann auch sich mit einem der besten Spieler der Welt vorzubereiten, auch dann, wenn er es denn reinschafft, eine mögliche Australian Open Quali und wenn er es nicht schafft, ist es trotzdem natürlich eine große Erfahrung für ihn und ich drücke sowieso die Daumen und ich sehe jetzt ja auch seine Work Ethic und ich würde es mir wünschen, dass er möglichst schnell da wieder in die Qualität reinkommt, weil er verdient hat. Grüße an der Stelle und danke Michael für deine Zeit und euch, liebe HörerInnen, auf den Podcast-Kanälen und auch auf YouTube, wo ihr jetzt gerade zuschaut, wenn ihr uns seht. Vielen Dank für euer Interesse. Lasst gerne Bewertungen da bei Spotify mit Sternen, bei Apple mit, könnt ihr auch Bewertungen schreiben oder bei YouTube einfach einen Kommentar, ein Like und ein Abo. Würde uns freuen und ja, bald neue Folgen und euch eine gute Woche.